kommt, der ist ihm recht. Gott will alle.
Wir haben es doch tatsächlich gemeinsam geschafft. Eine ganze Woche, jeden Abend. Und heute ist der letzte. Herzlich willkommen, das ist schön, dass ihr alle da seid. Freue mich sehr. Die Botschaft, wer sie vielleicht schon mal zu Hause gelesen hat, aus Daniel 7, die ist ja sehr, sehr aufrüttelnd. Es geht also nicht darum, wie es in dieser folgenden Episode geht. Es geht um was anderes. Ein Jude, heute ist ja Schabbatende, ein Jude zieht in eine sehr katholische Gegend. Es war nicht das Erzgebirge, sondern Bayern. Jeden Freitag werden die Katholiken sehr nervös, denn während sie ihren Fisch essen, sitzt der Jude im Garten und grillt Steaks. Also machen sie sich daran, ihn zu bekehren, zu konvertieren. Schließlich schaffen sie es mit Bitten und Drohungen und so weiter. Sie bringen ihn zu einem Priester, der besprengt ihn mit gesegnetem Wasser und spricht: geboren als Jude, aufgewachsen als Jude, jetzt ein Katholik. Die Katholiken sind begeistert. Keine verführerischen Gerüche mehr. Aber am nächsten Freitag zieht der Grillgeruch wieder durch die Nachbarschaft. Die Katholiken rennen alle zum Haus des Juden, um ihn an seine neue Diät zu erinnern. Fisch! Sie finden ihn am Grill stehen, wo er Wasser über die dicken Steaks sprengt und sagt: geboren als Kuh, aufgewachsen als Kuh, jetzt ein Fisch. Also es geht bei unserem Abend heute nicht um so viel Bekehrung, sondern es geht um eine echte Lebensübergabe an Jesus Christus, der von heute auf morgen eigentlich alles total anders machen kann in unserem Leben. Wie gesagt, ich sage es für alle die, die heute das erste Mal vielleicht da sind, wir nehmen ja diese ganze Woche auch auf. Das heißt, irgendwo auf unserer Homepage steht alles hier hinten in unserem neuen Gemeindebrief, der liegt da aus. Könnt ihr dann einfach mal reingucken, wann es die gibt. Gibt es als DVD sicherlich. Und wir hoffen auch sehr, dass Bibel TV diese Woche senden möge. Dass dieser Termin, der wird dann irgendwie auch rumgemeldet und so weiter. Wir haben ja halt, oder Mittweida ist eine Hochschulstadt und wir haben uns also auch immer mal, zumindest in DDR-Zeiten, manchmal mit unseren Hochschulleuten darum gewirbelt, da ging es um richtige Glaubensgespräche. Und es war dann auch immer Prüfungszeit und Wilhelm war damals auch noch an dieser Hochschule tätig. Und ich habe noch aus dieser Zeit eine Episode aufgefasst mit einem Professor aus der Physik, den viele hier in Mittweida ganz gut kannten. Ich weiß selber gar nicht mehr, wie er heißt, aber ich finde es gar nicht so. Ich finde es schon. Keine Angst. Und dieser Professor hatte also eine Prüfung abgelegt. Thema der physikalischen Prüfung war Schall und Licht. Der erste Kandidat betritt den Raum. Der Professor sagt: was ist schneller, der Schall oder das Licht? Der Student: das Licht. Professor: schön, und wieso? Und ja, der Student: wenn ich das Radio einschalte, kommt erst das Licht und dann der Ton. Professor: aus! Der zweite Kandidat, dieselbe Frage. Student 2 antwortete: der Schall. Professor: wieso denn das? Student: wenn ich meinen Fernseher einschalte, kommt erst der Ton und dann das Bild. Professor: raus! Der Professor fragt sich, ob die Studenten zu dumm sind oder ob er die Fragen zu kompliziert stellt. Der dritte Kandidat kommt herein. Professor: Sie stehen auf einem Berg. Ihnen gegenüber steht eine Kanone, die auf Sie abgefeuert wird. Was nehmen Sie zuerst wahr? Das Mündungsfeuer oder den Knall? Der Student: das Mündungsfeuer. Der Professor prolockt und fragt: können Sie das auch richtig begründen? Der Student druckst und meint dann: naja, die Augen sind doch weiter vorne als die Ohren. Heute geht es ja auch um ein heikles Thema, um diese Weltreiche. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gelesen habt in Daniel 7. Und mir ist da immer noch eine Episode in Erinnerung, die mich also sehr, sehr nachdenklich gestimmt hat. Als der Herr Schabowski auf der Pressekonferenz 1989 seinen kleinen Zettel da aus der Tasche zog und sagte, ja, soweit ich weiß, gilt das ab sofort. Und das hatte zur Folge, dass innerhalb kürzester Zeit dieses ganze kommunistische Weltreich, kann man ja fast sagen, zusammengebrochen ist. Kleines Stück Papier. Gott hat wirklich sehr in der Geschichte gehandelt. Der Mensch denkt und Gott denkt, sagt mancher. Der Mensch dachte und Gott lachte. Und dann war es passiert. Dann war es wirklich passiert. Und aus dieser Zeit wird uns noch eine Episode erzählt, als die Juden aus der Sowjetunion durften die dann aus dieser Zeit auch auswandern, endlich nach Israel, heim nach Israel. Und da ist also eine Episode, die hat mich dazu animiert, das einfach mal aufzuschreiben. Das war also für mich eine sehr, sehr lustige Sache. Ich begegnete auf einer unserer Reisen in Israel, in Tiberias, wir hatten jemanden in der Reisegruppe, den mussten wir ins Krankenhaus schaffen, mit Verdacht auf einen Herzanfall und so. Und dann kam ein Oberarzt, der am ehemaligen Regierungskrankenhaus in Moskau, Brezhnev, am offenen Herzen operiert hat. Und der war dort Krankenpfleger. Ja, sagt er, ich schaffe die Arztoperation nicht mehr, ich bin schon alt. Und deswegen bin ich jetzt noch Krankenpfleger bis zu meiner Rente. Und wenn es dann soweit ist, dann holt mich die junge Ärztin in den Operationssaal und ich sage denen, wie das gemacht werden muss. Und er erzählte dann diese Geschichte, wie er damals nach Israel gekommen ist. Und er hat was suchen hier in mein Büchlein. Ich habe das aufgeschrieben, immer besser, man liest es. Und das hat mich also so begeistert, wie das damals alles so zuging. Es läuft alles noch unter dem kleinen Zettel vom Herrn Schabowski. Ja. Das war einfach klasse. Also, ein alter Ober, eben dieser Doktor, der kam, machte seine Ausreise nach Israel und sitzt dann also, kommt an den Zoll in Moskau mit seinem ganzen Gepäck und versucht auszureisen. Also die durften damals ausreisen. Dieser ältere Herr, er hat es endlich geschafft. Er darf nach Israel ausreisen. Und bei der Ausreise am Flughafen in Moskau untersucht ein Zöllner argwöhnisch sein Handgepäck und holt eine schwere Leninbüste aus der Tasche. Was ist denn das? Fragt er mürrisch. Der ältere Herr antwortet mit sanfter, aber enthusiastischer Stimme, Genosse, Sie müssen nicht fragen, was ist das, sondern wer ist das? Das ist Genosse Wladimir Iljitsch Lenin, der uns den wunderbaren Sozialismus und die Freiheit gebracht hat. Ich möchte ihn mitnehmen und immer daran erinnert zu werden. Naja, ist gut, sagt der Zöllner, packen Sie ihn weg und steigen Sie ein. In Israel angekommen, wird er von einem israelischen Zöllner kontrolliert. Der nimmt die schwere Leninbüste in die Hand und fragt verwundert, was ist denn das? Der ältere Herr antwortete mit bitterer Miene, das ist Lenin, der Schweinehund. Er ist schuld, dass ich jahrzehntelang nicht in das Land meiner Väter reisen durfte, deshalb habe ich ihn mitgenommen, damit er sieht, dass ich es doch geschafft habe. Und dann kann ich ihn jeden Tag ins Gesicht spucken. Ist gut, sagt der Zöllner. Packen Sie ihn ein und gehen Sie. Als er sich etwas eingelebt hatte, erfreut sich der ältere Herr an der großen Zahl neuer Familienmitglieder und vor allem an den kleinen Nichten und Neffen, die er jetzt plötzlich hat. Einer seiner jüngeren Neffen schaut sich schließlich nachdenklich die Leninbüste an, die er bei seinem neuen Onkel auf der Kommode stehen sieht. Onkel, wer ist das? Fragt er. Der Onkel nimmt ihn beiseite und antwortete mit gütiger Stimme, Jossele, du musst nicht fragen, wer ist das? Du sollst fragen, was ist das? Ich will es dir sagen. 8 Kilo Gold.
Ich wollte eigentlich mit dem 6. Kapitel aufhören. Das sind ja bis jetzt spannende Geschichten gewesen, die kann man so ganz gut nacherzählen. Aber ab dem Kapitel 7, da geht es nicht mehr um Geschichte, sondern um Gesichte. Und die Bibel gebraucht diesen Ausdruck Gesichte für das Wort Vision. Vision heißt, der Daniel, der sieht etwas, was noch kein Mensch gesehen hat. Gott zeigt ihm die Zukunft. Und weil wir Menschen nur die Gegenwart kennen und die Vergangenheit, da können wir die Zukunft nur ganz schwer beschreiben. Und das macht der Prophet Daniel. Der redet in einer Bildersprache, die für uns sehr schwer verständlich ist und über die man lange nachdenken muss. Und weil schon viele Menschen über dieses Kapitel 7 nachgedacht haben und dabei viel verrücktes Zeug sich ausgedacht haben, was völlig an der Sache vorbeiging, da habe ich mir gesagt, Finger weg von Daniel 7, predigst du über was anderes, die Bibel ist ja dick genug. Aber da hörte ich die Geschichte von dem Musikstudenten, der durch die Prüfung geflogen ist, weil er sich bei der 5. Symphonie von Beethoven dauernd verspielt hat. Und als der aus der Musikschule rauskommt, da steht vor der Musikschule ein Denkmal von Beethoven, und da geht er hin und streckt den Zunge raus und sagt, bitte, bitte. Natürlich ist das falsch, den Beethoven abzukanzeln, weil er schwer zu spielen ist. Und genauso falsch wäre es, nicht über Daniel 7 zu reden, weil er eben schwer zu erklären ist. Und deshalb rede ich heute doch über dieses Kapitel 7, und zwar noch aus zwei anderen Gründen. Erstens mal, dieses Kapitel hat im Leben von Jesus eine ganz große Rolle gespielt. Er hat sich nämlich nach diesem Kapitel benannt. Jesus hat seine Eigenart gehabt. Wenn er von sich selber gesprochen hat, da hat er manchmal gesagt, ich Jesus sage euch oder so, ich Jesus. Aber oft hat er gesagt, der Menschensohn. Also mit dieser Bezeichnung Menschensohn, da hat er sich immer selber gemeint. Also zum Beispiel Matthäus 24, da sagt er, nicht ich werde wiederkommen, sondern er sagt, der Menschensohn wird kommen in den Wolken des Himmels. Dieser Ausdruck Menschensohn, und nicht nur dieser Ausdruck, sondern sogar der ganze Satz, der stammt wirklich aus unserem Kapitel Daniel 7. Da steht im Vers 13, siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie ein Menschensohn. Wenn Jesus sich mit diesem Ausdruck Menschensohn bezeichnet, dann wollte er damit sagen, ich bin derjenige, von dem das Kapitel 7 Daniel redet. Ich bin der verheißene Messias. Daniel lebte 500 Jahre vor Jesus. Wenn also dieses Kapitel für Jesus so eine große Bedeutung gehabt hat, so eine Zentrale, da wollte ich das nicht unter den Tisch fallen lassen. Das war der erste Grund. Und der zweite ist der, das ist zwar mit diesen verzwickten Bildern und so eine ziemlich schwierige Kiste, aber wenn was schwierig ist, ist es ja noch kein Grund, die Hände davon zu lassen. Ich käme mir erschöpft vor, wenn ich euch dieses Kapitel verschwiegen hätte, wo die Bibel was über die Zukunft sagt, bloß weil es für mich schwer zu erklären ist. Genug der langen Vorreden, auf wie geht's? Daniel 7 ist ein heißes Eisen, also packen wir es an. Daniel 7, Vers 2. Ich, Daniel, sah eine Vision in der Nacht und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Da gehen die Schwierigkeiten schon los. Das gibt es ja gar nicht, dass die vier Winde gleichzeitig blasen. Also vier Winde gleichzeitig, das kommt überhaupt nicht vor. Dass aus allen Himmelsrichtungen der Wind bläst, das ist physikalisch gar nicht möglich. Also stellt euch mal vor, da müssten ja die an der Tagesschau den Pfeil, der die Windrichtung anzeigt, der müsste sich irgendwie so Propeller drehen. Aber was der Daniel hier sieht, das ist ja nicht der Wetterbericht von der Tagesschau, sondern das ist der Weltspiegel, das ist die Zukunftsschau Gottes. Hier geht es nicht um Vorgänge aus der Natur. Da weht der Wind tatsächlich immer nur aus einer einzelnen Richtung. In vier Richtungen gleichzeitig, die gibt es nicht. Sondern hier geht es um Vorgänge in der Geschichte der Menschheit. Und da gibt es das. Und wenn wir uns in unserer heutigen Zeit umgucken, da sehen wir, wie sich das, was der Daniel gesehen hat, vor unseren Augen inzwischen erfüllt. Denn in unserer Zeit, da pfeift der Wind ja nun tatsächlich aus allen vier Himmelsrichtungen. Ost gegen West, West gegen Ost, Süd gegen Nord, die Armen gegen die Reichen, die hungernden Massen der südlichen Welt, die haben keine Lust mehr, nur noch auf unseren Reichtum zu gucken, die wollen ihn auch haben. Es ist Kampf angesagt. Neuerdings marschieren ja die Massen zu Hunderttausenden ein in die reichen Länder, zu denen wir auch gehören, um eben was mitzukriegen. Die ganze Welt ist durcheinander gebracht. Jede Tagesschau und jeder Zeitungsbericht vermittelt uns das gleiche Bild, wie es Daniel vor 2500 Jahren gesehen hat. Wir sehen heute per Television die Verwirklichung der Daniel-Vision. Aus allen vier Himmelrichtungen gehen die Menschen gegeneinander los. Die Völkerwelt, das ist wie so eben ein aufbrausendes Meer geworden. Zerwühlt und zerstritten, zerrissen, ständig gepeitscht von neuen Katastrophen, immer am Rande von irgendwelchen Problemen. Und für den Zustand der Völkerwelt, da gibt es gar kein treffenderes Bild als das, was der Daniel hier gesehen hat. Die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Wasser auf. Die Prophezeiung Daniels, die beginnen sich jetzt zu erfüllen. In unserer Zeit, seit dem 20. Jahrhundert. Denn bis zum 19. Jahrhundert, da spielte sich das Leben der Menschen getrennt voneinander ab. Also da hat jeder für seine eigenen Katastrophen gesorgt. Europa wusste nichts von Afrika.
Afrika nichts von Lateinamerika.
Und was dort passierte, das wussten die dort nicht. Wollte auch keiner wissen. Und seit Anfang des 20. Jahrhunderts, also seit dem Ersten Weltkrieg, da ist das anders geworden. Jetzt gibt es keine einzelnen Seen mehr mit einzelnen Stürmen. Sondern die Menschheit ist zusammengeschlossen zu einem einzigen großen Weltmeer.
Mit einem gemeinsamen Schicksal.
Und seitdem, da gibt es nur Weltkriege und Weltbanken und Weltwirtschaft
und Weltwirtschaftskrisen, Weltverkehr, Weltpolitik,
Weltarbeitslosigkeit
und so weiter und so fort.
Es hat alles weltweite Dimensionen. Und es gibt auf der Welt keinen ruhigen kleinen Dorfsee, der für sich leben könnte. Sondern es gibt nur ein großes Meer, in dem wir alle fahren, auf dem wir rumkutschen und von dessen Wellen wir so allmählich alle überrollt werden. Erst kam die Sexwelle, dann kommt die Pornowelle, dann kommt die Psychowelle, dann die Drogenwelle, die Rockwelle, die Popwelle. Jetzt haben wir die Genderwelle. Eine folgt nach der anderen. Eine zerstört die andere. Eine zerstört dich mit. Und die Welle, auf der du heute noch mitmachst, die ist morgen schon wieder verflacht. Und dann überrollt dich, bevor du überhaupt zur Besinnung gekommen bist, die nächste Welle. Und was früher eine Insel im Meer gewesen ist, nämlich die Ordnungen, die Gott den Menschen gegeben hat,
das gibt es schon lange nicht mehr. Heute wird alles auch wirklich
auch alles in Frage gestellt. Seit Jahrtausenden hat kein Mensch den Satz in Frage gestellt, der am Anfang der Bibel steht, wo es heißt, dass Gott die Menschen geschaffen hat, er schuf sie als Mann und Frau. Und das kann jeder heutzutage auf der ganzen Welt auch bestätigen, ob er Mann oder Frau ist, brauchen wir bloß mal ein bisschen nach unten zu gucken, da kann man das feststellen. Aber auf einmal wird uns eingetrichtert durch den Gender-Mainstreaming-Ideologie, dass das gar nicht stimmt, das sind alles Erfindungen der Menschen, das ist gar nicht wahr. Und gegen die Wirklichkeit, gegen die Realität, gegen die Biologie, gegen die Wissenschaft wird uns eingeredet, Männer und Frauen gibt es nicht. Das ist eine Entscheidung, die jeder für sich fällen kann. Ja, seitdem gibt es nur Klos für alle. Ja, gibt's schon. Das hilft sparen. Eine Klotüre für alle. Kannst du mit deiner Freundin nur inzwischen aufs Klo gehen. So. Ja, wirklich. Das gibt's so. Die werden doch in den Schulen eingerichtet und so. Es wird heute alles in Frage gestellt. Zum Beispiel auch die Ehe. Selbst die nettesten Leute fragen sich, warum Eheschließung? Wozu soll ich heiraten? Wozu denn ein Trauschein? Wozu eine kirchliche Trauung?
Damit ich mich erscheine.
Nicht damit du nicht untergehst im Chaos. Die Ehe ist in Ordnung Gottes. Schon deswegen ist sie was Gutes. Und Gott will dir in der Trauung seinen Segen geben. Das ist erst recht was Gutes. Und wenn du auf Gottes Ordnung und Segen pfeifst, dann lässt du dir das wichtigste Hilfsmittel entgehen, was es gibt, um deine Zweierbeziehung zu schützen. Damit die in dieser chaotischen Zeit nicht einfach auseinanderdriftet. Oder ein anderes Beispiel, Kindererziehung. Früher war es das Vorrecht der Mütter, die Kinder zu erziehen. Heute stinkt das viele Mütter an. Dafür gibt es doch die Kita und die Schulen. Wieso soll die Mutter die Erziehung übernehmen? Nur damit deine Kinder nicht absaufen im Chaos. Die Generation der Chaoten, die überall in der ganzen Welt, in den großen Städten, alles Mögliche zerstört und ihre Wut loslässt, indem sie ganz unschuldige Autos anzünden und ganze Stadtviertel ruinieren. Das ist doch das Ergebnis einer Generation von Müttern, die sich nicht genug um ihre Kinder gekümmert haben. Die Punker, die wissen doch selber nicht, warum sie solche Wut haben. Die in ihnen steckt bis zur Selbstzerstörung. Die haben zu viel Wut, weil sie zu wenig Liebe im Leben bekommen haben. Also ich stimme mit den Punkern in einem Punkt überein. Diese Welt, die ist so kaputt und so erschreckend, dass einem die Haare zu Berge stehen können. Die Bibel macht uns über den Zustand der Erde gar nichts vor. Und sie sagt uns, dass es höchstens noch schlimmer wird. Vers 3 und 4, das sieht der Prophet jetzt, der Daniel. Vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als andere. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden und es wurde von der Erde aufgehoben und auf zwei Füße gestellt wie ein Mensch und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Das deute ich auf den Kapitalismus. Stark wie ein Löwe hat er angefangen und hat die Menschen unheimlich beflügelt. Das hat den Menschen sehr gefallen, dass es vorwärts ging. Die Maschinen erfunden worden sind, die Arbeit erleichtern. Und sie dachten, jetzt geht das große Glück los. Jetzt haben wir große Erleichterung. Wir haben nicht mehr so viel zu arbeiten. Es wird alles von Maschinen erledigt und was weiß ich. Aber dann wurden die Flügel gestützt, wie es hier so steht. Es entstand das hungernde Proletariat. Es kamen viele Sorgen und Seuchen über die Menschheit. Es kam zur Verelendung der Massen. Und da hat der Kapitalismus versucht, so ein bisschen ein menschliches Gesicht zu zeigen. Naja, zeigt sich eben sozial. Aber er bleibt das Tier und wehe dem, der zu den Ausgebeuteten gehört. Und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf der Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Die nächste Gestalt, die der Prophet aus dem Weltmeer auftauchen sieht, ist also ein Bär. Der russische Bär schiebt sich in die Weltgeschichte rein. Oktoberrevolution. Und auf der einen Seite kann er sich aufrichten, heißt es hier. Und auf der anderen Seite ist der Bär erdgebunden. Auf der einen Seite ist es ein Riesenglück und Erfolg für die armen Massen der Russen. Aber auf der anderen Seite, da liegt der Bär fest und erdgebunden da, an die Probleme der Welt gefesselt, und er kann die Weltprobleme auch nicht lösen. Zum Beispiel die Trunksucht, die so tief in dem russischen Volk verwurzelt ist, die hat im 19. Jahrhundert ein Mann wie der Dichter Gogol bekämpft. Und im 20. Jahrhundert hat es ein Mann wie Gorbatschow bekämpft, und er hat es nicht fertig gekriegt, diese Trunksucht aus diesem Volk rauszukriegen. Weiter, Vers 6. Was kommt denn nun noch alles aus dem Meer hervor? Danach sah ich und siehe ein anderes Tier gleich einem Panther, das hatte vier Flügel, wie ein Vogel auf seinem Rücken, und das Tier hatte vier Köpfe, und ihm wurde große Macht gegeben. Aus dem Bär wird ein Panther mit vier Flügeln und vier Köpfen. Und das deutet auf den Weltkommunismus. Der breitet sich schnell aus, und die vier Köpfe, die kenne ich noch. Unter diesen vier Köpfen, da habe ich meine Kindheit verbracht, meine Jugend, mein halbes Leben. Das waren die von Marx, Engels, Lenin, Stalin. Die hingen an jeder Wand, die waren auf Millionen Plakaten und Plaketten in der ganzen Welt verteilt. Unter diesem Bild von diesen vier Köpfen ist der Kommunismus bis nach China gekommen. Aber dieses Zeichen, das sieht man schon lange nicht mehr. Die Jüngeren von euch, die kennen das gar nicht. Erst wurde der Stalin weggenommen, und damit waren sie bloß noch drei, und damit war das Ende sowieso besiegelt. Und jetzt kommt das vierte, das letzte Bild. Danach sah ich in dieser Vision in der Nacht, und siehe, ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte, und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere, hatte 10 Hörner. Das war das Tier der Macht und der Gewalt. In dem Musical Hair, da haben die Hippies behauptet, wir sind eingetreten in das Zeitalter des Wassermanns. Und da haben sie gesungen, Friede herrscht auf dem Planeten. Aber das Horoskop hat gelogen. Es herrscht kein Friede auf unserem Planeten. Es ist nicht wahr. Unsere Zeit steht nicht im Zeichen des Friedens, sondern im Zeichen der Gewalt, des Terrors. Dieses Tier, das ist hier sozusagen bewaffnet bis an die Zähne, ausgerüstet mit 10 Hörnern. Also so viel braucht ein Mensch zur Verteidigung überhaupt nicht. Das ist mehr, als man zu sowas braucht. Das ist eine richtige Machtdemonstration. Das ist die Abschreckung in Höchstform. Und damit sieht der Daniel das Wesen der Abschreckungspolitik und der Rüstungspolitik unserer Zeit. Als der Daniel näher hinsieht, da fällt ihm auf, dass 3 Hörner werden da ausgerissen. Naja, 3 werden abgerüstet. Das ist ja auch wirklich rührend, wenn bloß noch 7 bleiben. Aber das ist natürlich ganz gut und nett, aber wenn du mal ein paar alte Raketen, die ihren Zweck eigentlich erfüllt haben, mal abgerüstet werden, da wird das groß gefeiert als Abrüstungsereignis. Aber wenn uns die Experten sagen, dass die jetzt auf der Erde gelagerten Waffen 7-mal oder 10-mal den ganzen Globus in die Luft sprengen können, dann ist doch das kein Abrüstungsfortschritt und noch lange kein Fortschritt überhaupt. Und dann heißt es hier, dass anstelle der 3 ausgerissenen Hörner ein kleines Horn erscheint, und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. Nur klar, Menschlichkeit muss sein. Es muss zumindest so aussehen, als ob das alles menschlich wäre. Und selbst die Androhung der totalen Vernichtung, selbst die Abschreckungstheorie wird mit Menschlichkeit argumentiert. Weil ja angeblich nichts weiter geplant ist, als die Menschheit zu verteidigen. wo doch jeder weiß, wenn es wirklich einen dritten Weltkrieg gibt, da gibt es dann am Ende gar keine Menschheit mehr. Das muss aber der Menschheit immer unentwegt eingebläut werden, dass das alles nur geschieht, um ihr Gutes zu tun und um sie zu retten. Und dazu hat das Tier nicht nur sowas wie Augen, sondern vor allem, habe ich ja gerade vorgelesen, ein Maul, das große Dinge redet. Das ist das Nebelhorn der Propaganda, die alles vernebelt, die Weltpresse, die Lügenpresse. Wir kriegen ja die gewaltigsten Dinge von den Leuten untergejubelt. Aber eins fällt auf, wenn man die Zeitung liest, von verschiedenen Standpunkten aus. Die Weltanschauung, die sind ganz verschieden. Die Systeme, die politischen, die sind verschieden. Aber wenn es um die Rüstung geht, da gleichen sich alle Systeme wie ein Ei dem anderen. Die haben alle nur ein einziges Argument, nämlich wir müssen rüsten, weil die anderen rüsten. So. Und alle setzen ihre Hoffnung auf die Macht. Und alle setzen ihre Macht durch mit Gewalt. Und versetzen dadurch alle in Angst. So, das ist der Zustand unserer Welt, wie der Daniel ihn gesehen hat und wie wir die Welt heute vor unseren Augen sehen. Und das ist eine Welt zum Fürchten. Das steht ja auch am Schluss hier, dass der Daniel, als er die ganzen Visionen gesehen hat, sich fürchtet. Und uns bleiben jetzt drei Fragen übrig. Erstens, warum lässt Gott uns das eigentlich alles sehen? Zweitens, warum lässt Gott das alles zu? Und drittens, worauf läuft das alles eigentlich hinaus? Erste Frage, warum lässt Gott uns das alles sehen? Na, damit wir uns keine Illusionen machen. Die Bibel ist nüchtern und die malt uns nicht ein Bild der Wirklichkeit vor, was jeder überprüfen kann, dass es gar nicht stimmt. Die gaukelt uns nichts vor. Ist erschreckend nüchtern und hilft uns, die Wirklichkeit richtig einzuschätzen. Auf die zweite Frage, warum lässt Gott das alles zu, da gibt es keine Antwort. Warum die Geschichte so verläuft, wie sie verläuft und warum Gott den widergöttlichen Mächten so viel Platz einräumt, das bleibt rätselhaft. Und hier ist uns Gottes Willen am allerdunkelsten und unverständlichsten. Aber auf die dritte Frage, nämlich worauf läuft das alles raus? Da gibt es eine Antwort. Das Kapitel Daniel 7 ist geschrieben worden, um diese Frage zu beantworten. Die Bibel nennt uns ganz exakt den Punkt, auf den die ganze Weltgeschichte hinsteuert. Und das ist der Thron Gottes. Vers 9. Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden und einer, der uralt war, setzte sich darauf. Freunde, der alte, der ewige Gott, der vor Urzeiten das Universum geschaffen hat, der sitzt auch noch heute im Regiment. Als ich ein kleiner Junge war, da habe ich mal, wir hatten im Garten so eine Schaukel, auf der Schaukel gesessen und geschaukelt und das hat mir unheimlichen Spaß gemacht, wie ich da immer höher wippte und da habe ich gesungen. Und da habe ich das gesungen, was ich im Kindergottesdienst gelernt hatte. Ich habe es gar nicht richtig verstanden. Da gibt es so ein Lied, da heißt es in einer Strophe, bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führt alles wohl. Und als ich das da so laut rausplägte auf meiner Schaukel, da kam meine Mutter, die das gehörte, die kam rausgerannt aus dem Haus und sagte, stoppte die mich und als ob ich was furchtbar Schlechtes gemacht hätte, wenn das die Nachbarn hören. Ja, das waren zum Teil Nazis. Und da, das könnte ja sein, dass der Eindruck entstehen könnte, ich könnte mit dem Lied gemeint haben, hier sitzt du doch nicht im Regimente. Gott führt alles wohl, dass ich gemeint habe, den Führer oder irgend so was. Also so war damals schon am Anfang der Nazizeit die Angst in Deutschland, dass die Frau Pfarrer ihrem Sohn verbieten musste, laut so ein frommes Lied zu singen. Aber ich habe jedenfalls als kleines Kind schon gelernt, Gott sitzt im Regiment. Und so habe ich den Hitler und den Stalin und den Ulbricht und den Honecker und wie die alle heißen, überlebt. Weil ich mit Gott lebe, dem Ewigen. Als ich in der DDR in den 80er Jahren auch über die Daniel-Geschichten gepredigt habe, da haben mir die Stasi-Spitzel alles mitgeschnitten. Ich weiß nicht, ob die damals bloß gefeixt haben, wie ja viele nur feixen, wenn sie solche Sachen hier hören. Oder ob die irgendwie sich da geändert haben oder so, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, das Lachen ist denen jedenfalls, diesen Stasi-Spitzel, inzwischen vergangen. Die sind überhaupt vergangen. Die mussten sowieso alle gehen. Und können sich nicht in ihren Gräbern irgendwo zur Ruhe legen und verkriechen, sondern sie müssen am Ende eines Tages, wenn der Gerichtstag kommt, wenn Jesus wiederkommt, dann müssen die rauskommen und vor Gott treten. Und das ist das, was, wovon der Daniel jetzt nur hier berichtet. Zunächst mal, heißt es von denen, die vor dem Thron stehen, tausendmal Tausende dienten ihm, dem uralten Gott. Und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Deshalb sind sie bei Gott, weil sie ihr Leben lang ihm vertraut und gedient haben. Und die Frage, die sich nun jetzt nach dem ganzen Durcheinander, was wir hier gehört haben, die sich für dich ergibt, ist, willst du auch dort sein? Und wirst du dann dabei sein? Also ich jedenfalls, ich will nicht nur dabei sein, ich werde auch dabei sein. Wenn die Millionen Erlösten Gott zujubeln und in sein Reich einziehen, in dem es keinen Tod und keinen Streit und kein Geschrei und keinen Terror und nichts, kein Rätsel und keinen Krieg mehr gibt. Ja, da will ich dabei sein. Das ist das Ziel meines Lebens und die Aufgabe meines Lebens ist, andere Menschen auch aufzufordern, mitzukommen. Und deshalb frage ich dich, willst du da dabei sein? Dann komm, dann bekehre dich, schließ dich Jesus an. Denn ob du einmal vor dem Thron Gottes stehen kannst, das hängt davon ab, wie du heute zu Jesus stehst. Jeder Mensch hat die Chance, vor dem Thron Gottes stehen zu können und zu Gott zu kommen. Du auch. Nämlich, wenn du dich bekehrst und dir deine Sünde von Jesus vergeben lässt. Denn mit unbekannten und unvergebenen Sünden kommt man nicht durch die Tür des Himmels. Aber wenn du deine Schuld bekennst und dir vergeben lässt und ein Jünger von Jesus wirst, dann kommst du in den Himmel. Der Himmel ist der vorbereitete Platz für vorbereitete Leute. Und ich will von dir nur wissen, bist du vorbereitet, deinen Platz vor dem Thron mal einzunehmen? Oder willst du in die Hölle, wie die anderen? Die anderen, die Gott, weil hier steht, der Uralte, die den als altmodischen, uralten Opa abqualifiziert haben und sich lieber irgendwelchen wechselnden, modernen Modegöttern zugewandt haben, die sind nicht bei Gott. Die werden gerichtet. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Freunde, das ist ein Bild, was die Bibel hier gebraucht, mit den Büchern. Das bedeutet, dass Gott ganz genau weiß, wie jeder von uns gelebt hat. Das haben sich die Menschen noch nie richtig vorstellen können, aber wir heute im Computerzeitalter, man kann sich das schon eher mal vorstellen. Und Gott kann das alles speichern. Der hat das in dem Bild ausgedrückt, dass das in Büchern notiert ist. Er braucht natürlich kein Notizbuch. Aber es ist jedenfalls bei Gott alles gespeichert. Das, was die Menschen für Gott getan haben und für ihn gelitten haben und das, was sie gegen ihn getan haben. Die Bücher wurden geöffnet. Und ich merkte auf, um der großen Reden willen, die das Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus, denn es war in Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jedes leben sollte. Ich sah in dieser Vision in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschensohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Und der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich nimmt kein Ende. Das ist die Hauptbotschaft des Danielbuches. Die Aufhebung der Weltreiche durch Gott. Und Gott bestimmt, wie lange eine Regierung an der Macht ist und wie lange jedes Reich bestehen kann und leben darf. Die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Jeder muss irgendwann mal verschwinden, wenn seine Zeit nach der Uhr Gottes abgelaufen ist. Und am Schluss, da gibt es nur noch ein Reich, und das ist das Reich Gottes. Das Reich von Jesus, den der Daniel, der Prophet Daniel hier vor 2500 Jahren angekündigt hat. Siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels. Eins steht fest, und das ist eben der Thron Gottes. Ein anderer Prophet, der hat in der Offenbarung, ganz am Ende der Bibel, auf den letzten Seiten, der Johannes, hat er die gleiche Szene auch geschildert, von dem Gericht, von dem Thron Gottes. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, und vor seinem Angesicht floh die Erde und der Himmel, und sie wurden nicht mehr gesehen. Und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was geschrieben steht in den Büchern, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und sein Reich gab die Toten, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. Vor dem Thron Gottes, da endet erstmal die Weltgeschichte. Und das ganze Getöse und der ganze Streit und das Durcheinander, was ich vorhin geschildert habe, von den Weltmeeren, von den Völkern und so weiter, das beruhigt sich. Da tritt Ruhe ein. Da erscheinen keine Bücher mehr, die sich über die Bibel lustig machen. Da halten keine Professoren mehr Vorträge und nehmen die Bibel auseinander. Und da gibt es übrigens auch keine christliche Versammlung mehr. Keine Israel-Konferenz findet statt, kein Kirchentag findet mehr statt, kein Pfarrer Lehmann predigt vor irgendwelchen Leuten, lädt sie ein. Vor dem Thron enden alle Revolutionen und alle Töne, die es gibt. Da tritt Ruhe ein. Da endet die Geschichte. Und dann kommt eben das Gericht, was ich hier jetzt vorgelesen habe. Und da muss ich noch was hinzufügen, was ich gestern nicht gesagt habe. Ich habe gestern erzählt, wie die Titanic gesunken ist und da 1500 Menschen ertrunken sind. Und da muss ich noch was dazu erzählen. Ein paar Tage, nachdem die Titanic gesunken war, da erschien an dem Büro in Liverpool von der Reederei, der das Schiff gehörte, draußen zwei große Anschlagtafeln, zwei große Bögen Papier wurden da an die Wand gezweckt. Auf dem einen Bogen standen die ganzen Namen von denen, die ertrunken waren. 1500. Da stand als Überschrift Lust, also verloren, ertrunken. Und auf dem anderen Zettel, der angeheftet wurde, da stand oben drüber saved. Das heißt gerettet. Und da standen die paar Namen von denen, die die Katastrophe überlebt haben. Und genauso wird es am Ende der Zeit sein. Ich habe es euch doch vorgelesen. Da werden die Bücher geöffnet. Ich meine, bei der Titanic, da handelt es sich um ein Schiff. Da kann man auch zwei Zettel hinhängen. Ja, aber es geht um die ganze Menschheit. Und deswegen heißt es hier Bücher. Jeder ist aufgezeichnet. Und die Frage, um die sich alles dreht, ist die, stehst du im Buch des Lebens drin? Und das ist das Einzige, was ich dir heute wünschen kann, wenn du noch nicht drin stehst, dass du das schleunigst mal nachholst. Am besten gleich jetzt. Denn wie willst du sonst zu Gott kommen? Und wann? Wenn du wieder ganz andere Eindrücke hast und ganz anders erlebst. Also heute hast du die Gelegenheit, in aller Ruhe darüber nachzudenken, wenn der Wolfgang jetzt gleich ein Lied spielt. Was mache ich? Gehe ich jetzt davor und stelle ich mich auf die Seite von Jesus? Damit du einmal nach deinem Tod vor dem Thron Gottes stehen kannst. Du kannst natürlich ganz, ohne dass irgendeiner deiner Nachbarn merkt, dass du eine Lebensentscheidung triffst, kannst du das in deinem Herzen machen. Gut, kann jeder für sich selber abmachen. Muss nicht sein, dass du hier zum Beispiel nach vorne kommst. Kannst du auch dich zu Hause bekehren. Aber ich biete dir das an als eine Entscheidungshilfe. Dass du bei dem Lied, was jetzt kommt, aufstehst und hier nach vorne kommst. Und dich vor das Kreuz stellst. Dieses Kreuz bedeutet ja, Jesus Christus lebt, der ist auferstanden und der ist hier. Und die Kameras werden jetzt ausgeschaltet, sodass da nichts irgendwie festgehalten wird, brauchst du dich nicht davor zu fürchten. Du brauchst dich auch nicht fürchten, alleine hier vorne zu stehen. Da stellen sich dann noch Mitarbeiter daneben, die dir helfen wollen auf deinem weiteren Wege, sich mit dir anfreunden wollen und so. Aber wenn du hier vorkommst, dann bedeutet das ja, du zeigst auch allen Menschen, ich gehe jetzt auf dieses Kreuz zu, das wird der Orientierungspunkt für mein ganzes Leben. Wenn du hier vorne bist, dann sprechen wir im Gebet. Und das ist der Grund, warum ich hier stehen bleibe. Da beten wir zusammen. Das heißt, wir reden dann den auferstandenen, gegenwärtigen Christus an. Und ich spreche dir ein paar Sätze vor, die sprichst du nach. Und mit diesen Sätzen sprichst du den Auferstandenen an. Und damit ist dein Leben gerettet. So einfach ist es. Das kann jedes Kind tun. So schwer ist es auch, weil es natürlich Überwindung kostet, zuzugeben, ich habe gegen Gott gesündigt, ich bin eigentlich gar nicht wert, aber ich bitte um deine Gnade, dass du mich annimmst. So, das kannst du erleben, wenn du willst. Denk jetzt mal darüber nach.
Gott will alle, die Banker und die Pfarrer, Christus und die Kölner. Gott will alle.